Frau Dorn, immer das heißeste Eisen anzufassen, mögen Sie das?
Das war nicht das Motiv für dieses Buch. Ich habe ja bereits 2011 zusammen mit dem Schriftsteller Richard Wagner eine Kulturgeschichte, eine Enzyklopädie deutscher Marotten, deutscher Eigenheiten geschrieben mit dem Titel Die deutsche Seele. Und seither hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen. Und wir alle machen ja seit einer Weile die Erfahrung, dass die eigenwilligen Tendenzen in vielen Ländern, in Amerika, in Frankreich, in Österreich, dass ein Rechtspopulismus ein unerfreulicher auf dem Vormarsch ist, dass die friedlichen Zeiten möglicherweise oder die befriedeten Zeiten in unseren Gesellschaften vielleicht vorbei sind, dass das auch Deutschland erfasst hat. Und das ist ein Zustand, dem ich nicht einfach still zuschauen will, sondern der mich aufruft, das zu tun, was ich kann, nämlich zu schreiben.
Deutsch nicht dumpf heißt dieses Buch. Das andere Buch hieß Die deutsche Seele. Das ist in Stichworten verfasst, von Abendbrot bis Zerrissenheit.
Das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Bücher. Die deutsche Seele ist im Wesentlichen eine Kulturgeschichte. Sie haben es ja angedeutet, wir haben, also mein Co-Autor und ich, wir haben uns 64 Begriffe herausgesucht, bei denen wir den Eindruck hatten, dass sich in diesen Phänomenen etwas ziemlich Deutsches widerspiegelt. Die Wanderlust zum Beispiel oder die Freikörperkultur gehört zu den Dingen, wo zum Beispiel Amerikaner bis heute nicht fassen können, was die Deutschen reitet, dass sie sich nackt in den Strandkorb setzen oder an den Strand legen. Die sprichwörtliche deutsche Ordnungsliebe oder die Arbeitswut. Also wir sind solchen Phänomenen nachgegangen und haben die quer durch die Geschichte wirklich, da wo sich die Anfänge bis in die Römerzeit zurückverfolgen lassen, bis nach heute rekonstruiert, mit Leben versucht zu füllen. Dieses Buch jetzt, was ja im Untertitel heißt, ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten, ist ein Versuch, es könnte auch im Untertitel heißen, Aufruf zur Besonnenheit. Es ist ein deutlich politischeres Buch, aber es ist natürlich das viel kämpferischere, politischere Buch und eben keine Kulturgeschichte wie das andere.
Was ist dumpf?
Dumpf?
Also Deutsch nicht dumpf, nochmal der Titel des neuen Buches.
Das Dumpfe ist die Neigung, die Dinge weniger komplex zu sehen, einfacher zu machen, als sie sind. Für mich gehört zu den auffälligsten Merkmalen des Deutschen, wenn man es denn eben richtig versteht, dass das Deutsche verdammt kompliziert ist. Es gibt ja das herumgeisternde Gerücht, dass man über sowas wie eine deutsche Kultur gar nicht reden könnte, weil sich die deutsche Kultur in Einzelfänomenen, in bayerischen, sächsischen, rheinischen und so weiter erschöpfe. Ich halte das für verkehrt. Ich glaube sehr wohl, dass es etwas ist. Das ist ein kompliziertes Netz, wie Ludwig Wittgenstein gesagt hätte, an Ähnlichkeiten, an Beziehungen ist, die man zwischen diesen einzelnen deutschen Kulturen feststellen kann. Und für mich ist der Reiz des Deutschen, dass es wahnsinnig widersprüchlich ist. Ich versuche das mal an einem Beispiel klarzumachen. Also ein guter Deutscher muss zum Beispiel aushalten können, dass es einerseits in der deutschen Kulturgeschichte diesen schwer romantischen, dem Verlust der Natur nachtrauernden Zug gibt und gleichzeitig das sehr beherzt zupackende Ingenieurhafte. In den Phasen, wo die deutsche Kultur, wo Deutschland auf der Höhe seines Wissens, seines Witzes und seines Könnens war und eben nicht in Dumpfheiten abgeglitten ist, haben die Deutschen diesen Zwiespalt immer ganz gut ausgehalten. Und so erklärt sich für mich dieser Titel. Deutsch nicht dumpf bedeutet für mich nicht eine klare Opposition. Ich glaube schon, dass das Deutsche, gerade weil es so kompliziert ist, sich aber auch immer nach Einfachheit sehnt und danach, dass die Welt doch bitte nicht so kompliziert sein möge, dass es gefährdet ist, bei einfachen Mustern Zuflucht zu suchen. Das sind im schlimmsten Fall dann rassistisch-völkische Denkmuster, wo auf einmal dieses ganze unordentlich komplizierte Deutsche über den völkischen Leisten geschlagen werden soll. Und deshalb ist dieses Buch oder dieser Titel so zu verstehen, dass es eine Ermunterung ist, die Komplexität, die Ambivalenz, das Schwierige am Deutschen, das Komplizierte daran, als ein Reichtum zu begreifen, auszuhalten und nicht einfacher machen zu wollen, als es ist.
Sie betonen so sehr, dass es typisch deutsch sei. Glauben Sie nicht, dass es in anderen Nationalitäten, in anderen Sprachen auch kompliziert ist, wann immer man genauer hinschaut?
Jede Kultur, die eine interessante Kultur, eine komplexe Kultur ist, hat natürlich Widersprüchlichkeiten. Und eine eindimensionale Kultur, ich glaube, es gibt vielleicht ein paar auf dieser Welt, aber die sind verdammt langweilig. Ich glaube aber dennoch, dass es im Deutschen extrem ausgeprägt ist.
Wie kommt das?
Das hat zum einen damit zu tun, dass Deutschland ja bekanntermaßen eine verspätete Nation war. Sprich, wir hatten nie diese Gewissheit, dass wir jetzt uns politisch definieren können. Also zum Beispiel dieser Widerspruch, dass um 1800 rum, in der Zeit der Weimarer Klassik oder in der Spätzeit der Weimarer Klassik, jeder eine Vorstellung hatte, was als Kulturraum Deutschland gemeint ist. Also da hatten Goethe und Schiller nicht den geringsten Zweifel, was sie meinen, wenn sie vom geistigen Deutschland reden. Was politisch unter Deutschland verstanden werden soll, konnte damals keiner beantworten. Die Hoffnung, dass es sowas wie ein politisch geeintes Deutschland geben könnte, die entstand dann im frühen 19. Jahrhundert. Das ist eine Problematik, die ist sehr spezifisch deutsch. Dann ist, glaube ich, ein zweiter ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, was eine spezifisch deutsche Merkwürdigkeit oder eine Besonderheit ist. Tatsächlich, mir fällt kaum ein Land ein, das eben so sehr der verloren gegangenen Natur in sich nachtrauert. Also nehmen Sie da zum Beispiel Amerikaner oder eben auch Franzosen. Die haben da einen viel pragmatischeren Zugriff auf Natur. Und gleichzeitig ist aber Deutschland, nehmen Sie allein das Auto, das Automobil, was in Deutschland erfunden wurde. Also es war auch immer eine Nation der Tüftler und Techniker. Die fanden, man kann für Probleme pragmatisch-technische Lösungen finden. Und das im selben Land zusammen in der ausgeprägten Form wüsste ich jetzt kein anderes Land, wo das so massiv ist wie in Deutschland.
Sie treten richtig leidenschaftlich ein für alle diese Phänomene, Begriffe. Wann ist das bei Ihnen entstanden? Die Leidenschaft, dem nachzugehen, was das ist?
Ich befinde mich ungern in Zuständen der Selbsttäuschung. Oder sagen wir so, jeder befindet sich ständig in irgendwelchen Selbsttäuschungen. Aber mir ist es zumindest hoch unangenehm, wenn ich mich dabei ertappe. Und ich habe bis vor ungefähr 10 Jahren mit der Annahme gelebt, dass das Thema Deutschland eigentlich langweilig bis tabu ist, dass mich das persönlich auch gar nichts angeht. Ich gehörte auch zu denen, von denen es ja heute nicht wenige gibt, die so ein oberflächlichen Kosmopolitismus vertreten, nach dem Motto, ich kann in jeder einigermaßen zivilisierten Großstadt auf diesem Planeten von Sydney bis Vancouver kann ich leben. Ich kann mich da irgendwie verständigen oder ich lerne die Sprache. Und dass es sowas wie eine besondere Beziehung oder gar Geprägtheit oder Anhänglichkeit an Deutschland gibt, das wollte ich nicht wahrhaben. Und dann verbrachte ich längere Zeit in den USA. Ich war da Gastprofessorin für ein knappes halbes Jahr oder 4,5 Monate waren es. Und wollte immer mal längere Zeit in den USA verbringen und freute mich deshalb sehr, als ich eine Einladung bekam, die mal für eine längere Strecke ist, und machte aber nach ein paar Monaten eine doppelte Erfahrung. Die eine war, dass ich tatsächlich anfing, sowas, ein sehr diffuses Heimweh zu verspüren. Und das war jetzt noch nicht mal nach meinen Freunden oder nach meiner Berliner Wohnung oder nach Berlin, sondern tatsächlich, mir fehlte der kulturelle Raum. Ich ging dann irgendwann nachts in die Bibliothek und habe mir Eichendorff-Gedichte. Ich hatte keinen einzigen Eichendorff-Band zu Hause in Berlin, weil ich auf einmal den Eindruck hatte, das ist ein Stückchen Heimat, was ich mir dann auf den Nachttisch legen kann. Und da fing ich an, Eichendorff-Gedichte auswendig zu lernen. Und gleichzeitig wurde mir aber auch von außen signalisiert, dass ich durchaus als sehr, sehr deutsch wahrgenommen wurde. Die Kollegen, die da an diesem College waren, mit denen man natürlich, das sind so beliebte College-Diskussionen, gibt es kulturelle Identitäten oder nicht. Und ich gehörte eher in das Lager, die sagte, nee, nee, das ist alles eben kalter Kaffee, brauchen wir heute nicht mehr. Bis einer lachend zu mir sagte, oh Thea, you are so German. Wo ich ihn auch etwas irritiert anguckte und dachte, Hilfe, was will der mir sagen? Und der zählte dann eben auf, naja, ich hätte mich ja schon am ersten Tag zum Amüsement des ganzen Departments erkundigt, wo man hier den Müll trennt. Ich sei inzwischen die einschlägige Wanderführerin am ganzen College nach ein paar Wochen, weil ich tatsächlich an jedem freien Nachmittag und klar, auch amerikanische Universitätsmitarbeiter gehen wandern, aber so systematisch massiv wie ich, dass hier wirklich jeder Mittelgebirgshügel erkundet wird, das habe wohl keiner gemacht. Nachbarn hatten sich beschwert, weil ich zu laut Matthäus-Passion, es war so um Ostern rum, da irgendwie jede Nacht die Matthäus-Passion tobte. Ich hatte den Ruf, bei den Studenten einerseits sehr streng zu sein, sehr genau. Und gleichzeitig hatte ich die nicht so tolle Idee, dass man die Studenten zum Rotwein einladen könnte, was mich quasi in den Knast hätte bringen können, weil da zum Teil noch welche unter 21 waren. Und das hielt man offensichtlich alles im Ausland für ziemlich deutsch.
Das sind die Eigenschaften, die die anderen für deutsch halten und sie selber. Was sind Ihrer Meinung nach Sachen, die richtig deutsch sind? Ich könnte Sie zum Beispiel fragen, mit Ihren Begriffen, was hat die Arbeitswut mit Ihnen zu tun? Arbeitswut ist einer der Begriffe aus dem Buch.
Oh ja, ich bin durch und durch arbeitswütig. Wenn ich nicht arbeitswütig wäre, hätte ich nicht in 3 Monaten oder 2,5 Monaten dieses Buch geschrieben. Ich komme aus einer Familie, wo das Schaffen können sehr groß geschrieben wurde. Schlendrian war nicht so gerne gesehen.
Hatten Sie Spaß am Arbeiten, am Lernen?
Es ist eine Leidenschaft. Ich weiß nicht, Spaß ist so ein Wort, mit dem kann ich nichts anfangen. Spaß ist ehrlich gesagt eins meiner Hasswörter. Ich finde Spaß keine Kategorie. Das ist so, verstehen Sie Spaß? Gestern haben wir ein bisschen Spaß gehabt. Also Spaß finde ich ein scheußliches Wort. Nein, es ist für mich tatsächlich eine Leidenschaft.
Zu lernen?
Ja, also ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich bin, glaube ich, ein sehr neugieriger Mensch. Und das heißt aber nicht, dass ich irgendwie einfach nur mit großen Augen ständig wie so ein aufgeschreckter Vogel nach rechts und links und oben überall in der Welt rumgucke, sondern ich entdecke was und dann will ich dem Phänomen aber auch nachgehen. Dann interessiert mich das, da kann ich mich auch festbeißen. Und so kam auch meine Leidenschaft für deutsche Kulturgeschichte, für deutsche Phänomene, weil ich dann auf einmal eben vor ungefähr 10 Jahren merkte, naja, so richtig gut kennst du dich eigentlich dann doch nicht aus, wenn du mal anfängst, ehrlich zu sein. Und dann habe ich mich da reingearbeitet. Es ist mir einfach eine solche Freude, wenn ich dann Sachen entdecke, die ich nicht wusste. Also zum Beispiel, als ich an Deutscher Seele geschrieben habe, mir war überhaupt nicht klar, was für einen gewaltigen geistigen, philosophischen, pädagogischen Überbau ein so scheinbar banales Phänomen wie der Schrebergarten hat. Das entstand ja in einer Zeit, in der, also im 19. Jahrhundert, wo zum ersten Mal also sprungartig Großstädte anwuchsen. Man hatte Angst, dass man sich von der Natur zu sehr entfernt. Deshalb, das war eigentlich eine pädagogische Maßnahme, um die Kinder mit Kontakt in den Städten, in Kontakt mit der Natur zu halten. Und es kam, wie es kommen musste. Also der Urschrebergarten in Leipzig. Die Kinder hatten relativ schnell keine Lust mehr am Gärtnern. Und dann haben die Eltern übernommen. Und so fing eigentlich der Schrebergarten an.
Jetzt sind wir gleich von A zu S gesprungen. Haben Sie auch einen Schrebergarten?
Nee, da bin ich, in der Frage bin ich nicht deutsch. Nein, mit dem Schrebergarten, mit dem Gärtner. Ich habe als Kind sehr gerne gegärtnert. Ich hatte mein eigenes Kräutergärtchen bei meiner Großmutter im Garten. Und das habe ich liebevoll gepflegt. Aber ich glaube, momentan hätte ich schlicht keine Zeit. Also sozusagen meine Freizeit, Feierabend ist auch ein sehr schönes deutsches Konzept. Meine Freizeit und mein Feierabend, den lebe ich dann eher, wenn es geht, mit Wandern aus.
Alpin oder deutsches Mittelgebirge?
Ich dachte früher immer, ich habe es mit dem Alpinen, also so mit dem Dramatischen, dem Hochgebirge, 3000 Meter über der Menschheit, so dieses Nietzsche-Gefühl, dass man allein ins Gebirg steigen muss. Das hat sicher auch damit zu tun, dass ich ja nun auch nicht jünger werde und ich merke, dass Knochen und Rücken und Ähnliches das nicht mehr so gerne haben, wenn ich es 2000 Höhenmeter am Tag, vor allem hinunter, hochgeht, aber absteigen finde ich
sind
mittlerweile
sehr
mühsam. Sind
Sie so richtig mit Händen und Füßen in den Bergen, in den Alpen unterwegs
gewesen? Beim Wandern versuche ich schon mal auf den Füßen zu bleiben, aber in der Tat, ich klettere auch. Und da bin ich dann tatsächlich mit allem, was ich habe, im Einsatz. Aber auch da ist Berlin jetzt nicht so der allergünstigste Standort. Und ich habe vor einigen Jahren, und das lustigerweise auch in Amerika, die ja auch eine riesige Mittelgebirgslandschaft und gewaltige Mittelgebirgszüge haben. Und da habe ich meine große Leidenschaft fürs Mittelgebirgswandern entdeckt und dachte, das ist ja eigentlich für eine langsam in die Jahre kommende Dame vielleicht sogar besser, wenn es dann mal nur 150 Meter hoch und wieder 150 runter geht, als dieses eben fürchterliche 1000 oder 2000 Höhenmeter am Stück hoch und runter steigen.
Was ist mit E, Empfindsamkeit?
Ja, war
sehr deutsch.
War im, vor allem im 18. Jahrhundert zentrale Tugend. Da mir das 18. Jahrhundert lieb und teuer ist, versuche ich es natürlich auch in mir zu kultivieren. Die Idee, dass man nicht kalt reagiert auf die Welt, dass man die Dinge der Welt, die Schicksale, die es in der Welt gibt, an sich heranlässt, das wurde tatsächlich sehr, sehr kultiviert und auch interessanterweise ja von Männern kultiviert. Also das war kein weibliches Privileg. Also dass der Deutsche hart zu sein hat, war in den gebildeten Kreisen im 18. Jahrhundert nicht unbedingt die Leittugend. Das gab es dann eher später. Umgekehrt ist es natürlich auch immer gefährdet, dass der Überschwang, also dieses seit umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt, das ist zwar sozusagen schon eins weiter als Empfindsamkeit, dass man sozusagen übertreibt, das ist schon auch ein ziemlich deutscher Zug, glaube ich, und ein nicht ganz unheikler.
Stichwort F, Fußball. Fußball-Weltmeisterschaft hatten wir kürzlich.
Ach, war da was. Wir wirklich ist das traurige Thema diskutieren, ist ja furchtbar.
Ist das eine Eigenschaft, die deutsch ist? Ist das eine Leidenschaft, die deutsch ist, spezifisch deutsch?
Das Interessante ist, ich meine, natürlich ist Fußball fast auf der ganzen Welt verbreitet. Das Interessante ist, dass, wenn man sich im Ausland umhorcht, wird Fußball sehr mit Deutschland assoziiert und Daran wiederum ist interessant, dass Fußball ja erstmal wenn man sich anschaut, wo es herkommt, überhaupt nichts mit Deutschland zu tun hat. Also in Europa zumindest kommt diese Sportart eindeutig aus England. Die Chinesen behaupten zwar auch irgendwie, sie hätten es erfunden, aber wenn wir das jetzt mal einklammern, kann man davon ausgehen, dass es eine englische bzw. britische Sportart ist, die im späten 19. Jahrhundert nach Deutschland kam und hier anfangs verhasst war. Das galt als Fußlümmelei, also die deutsche Leitsportart, wobei man nannte das auch gar nicht Sport. Sport war eben britisch, der Deutsche machte Körperertüchtigung. Aber die deutsche Leitbewegungsart war das Turnen. Das hatte eben Turnvater Jahn im frühen 19. Jahrhundert etabliert und der Deutsche sammelte sich im Turnverein. Und dann wird es richtig interessant, weil der Fußball war gewissermaßen eine erste Öffnung, Liberalisierung, Verwestlichung von was Deutschem. Also lange bevor politisch nach dem Zweiten Weltkrieg es sowas wie eine Westbindung gab, war auf einmal die Spielbewegung, nannte sich das. Also die Spielbewegung formierte sich gegen die Turnbewegung in Deutschland und wurde deshalb gelobt, weil es auf dem Platz liberaler zuging. Es war zum Beispiel in Deutschland auch in der Weimarer Zeit eine durchaus sehr jüdische Sportart. Und das finde ich zum Beispiel alles interessante Beobachtung. Und dass die Deutschen es also geschafft haben, eine Sportart, die ursprünglich gar nichts mit ihnen zu tun hatte, die anfangs verlacht, verhasst war, als dekadent, als oberflächlich britisch und sozusagen zu wenig Drill und zu wenig Zucht, dass es gelungen ist, diese Sportart sich so anzueignen, dass am Schluss sogar die halbe Welt glaubt, die Deutschen hätten es erfunden. Das ist zum Beispiel, finde ich, ein Zeichen dafür, wie wandelbar auch eine deutsche Kultur ist, dass das eben nichts ist, was für Ewigkeiten in Stein gemeißelt ist, sondern dass es natürlich erhebliche Wandlungen gibt und es trotzdem eine erkennbare deutsche Kultur ist.
Und sitzt dann Thea Dorn am Abend vorm Fernseher und erfreut sich eines gemeinsamen Gefühls?
Naja, also in diesem Jahr gab es ja nun nicht so schrecklich viel Anlass zum gemeinsamen Freuen.
Man kann auch gemeinsam trauern.
Ja, das trifft dann in diesem Fall eher. Wobei ich leider eben in diesem Sommer so furchtbar viel zu tun hatte und habe, dass ich Arbeitswut, dass ich nicht so richtig dem Fußballfrönen nachgehen konnte. Aber im Prinzip schaue ich das schon am liebsten mit Freunden. Also ich bin jetzt nicht die sich alleine das Bier aufmacht und irgendwie Stunden auf ihr Sofa vor ihren Fernseher hockt und alleine Fußball guckt.
Sie sind ja eine ausgesprochene Verfechterin des Gedankens, dass wir ohne das Nationale schlecht auskommen, weil wir etwas Wir-Stiftendes brauchen und Sie halten das Nationale dafür für geeignet. Ist Fußball sowas?
Naja, das haben wir ja gerade in diesem Jahr erlebt, dass es das sein kann und wie schnell das aber heikel wird, wenn man eigentlich nicht genau weiß, was man da meint. Und da ist man natürlich schon im interessanten Bereich, weil der Fußball ist ja in den letzten Jahren unglaublich überhöht und aufgeblasen worden, was er eben für eine identitätsstiftende und integrierende und ich weiß nicht was Funktion haben soll. Und da könnte man natürlich auch jetzt einfach erstmal nüchterner dagegen sagen oder etwas ketzerisch, dass das natürlich auch alles eine große Illusion ist. Letzten Endes ist Fußball ein Millionengeschäft. Das sind höchst bezahlte Profis, die da unterwegs sind. Bereits Rummenigge hatte in den 90ern den ziemlich interessanten Satz gesagt, also ein Fußballspieler spielt immer erstmal für sich, dann spielt er für seine Mannschaft und so ungefähr irgendwann spielt er auch mal noch für sein Land. Und dass auf einmal so getan wird, als hätte das einen wahnsinnigen patriotischen Überschuss, diese Tatsache, dass diese Jungs für Deutschland spielen, das scheint mir auch ehrlich gesagt eine Überhöhung. Ich glaube nicht, dass die das selber so empfinden. Nein, die sind in ihrem gesamten professionellen Leben darauf geeicht, dahin zu gehen, wo sie die besten Bedingungen haben und das meiste Geld kriegen. Und alle 2 oder 4 Jahre, je nachdem, ob Europa oder Weltmeisterschaft ist, tut man auf einmal wieder so, als gäbe es noch diese tiefe Verbundenheit plötzlich zu dem eigenen Land. Das ist eigentlich ein interessanter Anachronismus, dass man in dieser durchökonomisierten Welt auf einmal alle paar Jahre so tut, als ginge es um die Anhänglichkeit ans eigene Vaterland. Und wie verlogen das möglicherweise letztlich ist, zeigt sich dann natürlich.
Und warum glauben Sie, dass das Nationale für uns so wichtig und eigentlich auch unabdingbar ist?
Ich bin überzeugt, dass eine Gesellschaft, die sich als reine Zweckgemeinschaft versteht, dass die in Krisen nicht überdauern kann. Ich glaube schon, dass man irgendeinen Begriff davon haben muss, von einem Wir.
Aber warum muss der national sein?
Genau, die alles entscheidende Frage ist natürlich, wie definiert man dieses Wir? Es gibt ja auch viele, die sagen, wir bräuchten quasi fürs unmittelbare Herz ein regionales Wir und dann springen wir gleich zum europäischen. Das Problem, ich habe überhaupt nichts gegen ein europäisches Wir. Ich empfinde mich auch mindestens so leidenschaftlich, wie ich mich als deutsche Patriotin empfinde, als europäische Patriotin oder Europäerin. Das will ich überhaupt nicht gegeneinander ausspielen. Ich habe nur den Eindruck, dass das nicht sehr verbreitet ist.
Die Frage ist ja, aber was ziehen wir da für einen Schluss draus? Wenn wir sehen, das ist nicht verbreitet, dann gibt es ja auch die Möglichkeit zu sagen, naja, dann muss man was dafür tun. Aber die Frage ist, was ist sinnvoll, für welche Überzeugung einzutreten?
Das europäische Wir ist mir ein absolut sympathisches und ich teile das auch. Ich fühle mich sehr europäisch. Und zum Beispiel, wenn ich in Amerika bin, und das ist jetzt nicht nur, weil ich glaube, die Amerikaner haben keine Ahnung, was Deutschland ist, das wissen die schon. Aber wenn mich da einer fragt, wo ich herkomme, neige ich auch dazu zu sagen, ich komme aus Europa, weil ich mich dort auch dann eben nicht nur als Deutsch wahrgenommen.
Ich bin aus Deutschland.
Ja, und das hat natürlich was damit zu tun, aber dass ich bin seit meiner Kindheit groß geworden mit europäischer Kultur und damit meine ich, also so wie die Grimms Märchen bei mir rumlagen, lagen direkt daneben die Sagen, griechischen Sagen des Altertums. Ich habe irgendwie Kinderhörspielfassungen von Irrfahrten des Odysseus. Durfte dann sogar eine quasi kinderreingemachte Fassung von Ilias, die natürlich nicht halb so grausam und blutrünstig war, wie das Original ist. Ich bin, dadurch, dass ich ja das Glück oder Privileg hatte, in Westdeutschland aufzuwachsen, mit meinen Eltern viel herumgefahren. Also als ich 15, 16 war, würde ich sagen, gab es kaum ein westeuropäisches Land, was ich nicht gesehen hatte. Und deshalb bin ich auch in diesem Sinne, trotzdem war es eben eine Illusion zu glauben, ich sei deshalb schon eine volle Kosmopolitin, nur weil ich französische Romane kenne, italienische Oper liebe, bis zum Nordkap gekommen bin und in Andalusien war. Das macht mich noch nicht zu einer vollständigen Kosmopolitin, aber ich habe ein Gespür dafür, was dieses Europa ist oder sein könnte. Ich meine, wir sind der einzige Fleck auf dieser Erde, wo die Menschheit dieses unglaubliche Experiment begonnen hat, dass der einzelne Mensch sich emanzipieren darf von den Banden seiner Familie, von den Banden seiner Religion. Und ich halte das nach wie vor für das größte, wunderbarste Projekt, was die Menschheit je in Angriff genommen hat. Und das sind zum Beispiel, und das ist heute bedroht. Und deshalb fände ich es eigentlich viel einfacher, als es im Augenblick gemacht wird, zu sagen, lasst uns doch wirklich verstehen, wie kostbar das ist, was wir hier in diesem Kontinent geschaffen haben und daraus ein Selbstbewusstsein beziehen und auch ein Zusammengehörigkeits- und Solidaritätsgefühl. Und deshalb komme ich zu dem Schluss, das einzige belastbare Wir, was bei den Leuten was zum Schwingen bringt, was eine Resonanz findet bei den Leuten und trotzdem ein liberal zivilisiertes Wir ist, ist das bundesrepublikanisch-nationale Wir im Augenblick. Wir sind ein freiheitlich verfasstes Land, Gott sei Dank, und endlich geworden. Und das zu verscherzen, bereitet mir tatsächlich schlaflose Nächte.
An dieser Stelle machen wir eine Zäsur und spielen das Lied, das sich Schriftstellerin Thea Dorn gewünscht hat. Der Lindenbaum aus der Winterreise von Schubert, gesungen von Brigitte Fassbender. Frau Dorn, bitte sagen Sie uns, warum Sie das hören wollten, am Brunnen vor dem Tore.
Ich finde es nach wie vor eines der wundervollsten deutschen Kunstlieder. Die Winterreise liebe ich seit über 30 Jahren. Und ich habe mir auch diese Aufnahme speziell gewünscht, weil es zum ersten Mal war, dass es eine Aufnahme von der Winterreise, das ist ja eigentlich komponiert für Bariton, also für eine Männerstimme. Und Brigitte Fassbender war die erste Sängerin, die eine Komplettaufnahme der Winterreise als Mezzosopranistin gemacht hat. Und ich glaube, es gab damals die eine oder andere Aufregung, ob eine Frau das singen darf, weil es doch angeblich ein männliches Ich sei, was da singt. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil dieses lyrische Ich, dieses Gefühl dieser existenziellen Verlassenheit, also das ist für mich eine der schönsten Verse, die auf Deutsch je geschrieben wurden. Ich glaube, es ist in der zweiten Strophe. Ich musste auch heute wandern, vorbei in tiefer Nacht. Da habe ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht. Ich finde das unglaublich.
Und man muss an der Stelle sagen, Sie wollten ja selber auch mal Sängerin werden. Ich glaube, das erzählen Sie uns am besten selber. Wie kam das und wann hat es dann aufgehört? Sie hatten eine ausgebildete Stimme.
Ja, ich fürchte, man muss sagen, ich hatte sie, weil da inzwischen viele Jahre vergangen sind, seit denen ich nicht mehr wirklich singe.
Ein bisschen singen Sie noch.
Wenn ich rede, manchmal habe ich einen Singsang, aber wirklich singen tue ich nicht mehr, nein. Oper war meine große Leidenschaft.
Seit Sie wie alt waren?
13.
Und haben die Eltern Opern gehört?
Nicht, also ich komme aus keinem Künstlerhaushalt. Meine Eltern sind oder waren, meine Mutter lebt nicht mehr. Beide Volkswirtschaftler, aber vor allem meine Mutter durchaus eine Bildungsbürgerin alten Schlags. Also sprich, es gab eine große Bibliothek zu Hause, es gab viele Schallplatten, man ging ins Theater, man ging in die Oper. Und so hatte mich eben meine Mutter in die Oper mitgenommen. Da war ich eben, ich glaube, ich war 12 oder 13 und es hat mich wie ein Blitz erwischt. Also die allererste Oper, die ich auf diese Weise, ich habe als Kind mal irgendwie Hänsel und Gretel, das fand ich ganz doof, das mochte ich nicht.
So für Kinder gemachte Opern.
Ja, das fand ich furchtbar. Das war also meine erste Erwachsenenoper, war Un ballo in maschera, also ein Maskenball von Giuseppe Verdi. Und ich saß da und habe, glaube ich, vergessen zu atmen. So fassungslos war ich, dass es so was Schönes gibt und eben so was Leidenschaftliches, so was Kraftvolles, dass Menschen, die so tief verzweifelt sind, aus so einer tiefen Verzweiflung eben eine solche Schönheit und eine solche Größe produzieren konnten. Und dann fing so mit 15, 16 die Überzeugung an, ich will Sängerin werden und sonst gar nichts. Und habe dann auch leidenschaftlich gesungen. Naja, also ich bin dann auch von Aufnahmeprüfung zu Aufnahmeprüfung gegeistert und hatte verschiedene Lehrer. Und es sollte aber eben nicht das werden, was ich wollte. Also ich wollte hochdramatischer Sopran werden und ein Lehrer nach dem anderen erklärte mir, dass das also möglicherweise Aussichten hätte, das Stimmfach zu werden, was man Soubrette nennt. Also das sind so diese Mozart-Kammerkätzchen, also die ganz leichten Sopranrollen. Das ist natürlich das absolute Anhalt. Also das ist so, wie wenn einer Gewichtheber werden will und sagen sie ihm, er soll Eiskunstläufer werden. Also es ist wirklich ganz weit auseinander. Und da die Stimme offensichtlich das nicht hergab.
Wie alt waren Sie, als Sie das erkannt haben, gehört?
Also ich glaube, endgültig kapituliert oder eingesehen, dass das mit der großen Gesangskarriere nichts wird, habe ich so mit Anfang 20, 22, 23, da war mir auch klar, da ist es jetzt auch irgendwann zu spät. Also das ist ja...
Aber Sie haben schon angefangen, das zu studieren auch?
Nee, nicht richtig. Ich war nie an der Hochschule. Nee, ich hatte immer nur private Lehrer. Aber die tiefe, tiefe Liebe zur Musik und vor allem zur Oper, die ist mir geblieben.
Sie haben aber Theaterwissenschaft, haben Sie studiert und Philosophie.
Genau.
Hatten Sie so eine ähnliche Leidenschaft dann auch für die Philosophie? Hat Sie das getragen?
Am Anfang gar nicht. Also ich war, glaube ich, zunächst eher ratlos, als ich da in diesen universitären Betrieb kam. Und ich habe ja noch zu einer Zeit studiert, wo das noch nicht durchgeschult war, sondern man so ein Vorlesungsverzeichnis in die Hand gedrückt bekam und dann musste mal gucken, was man jetzt macht.
Frankfurt oder Berlin?
In Frankfurt habe ich angefangen. Ich habe die ersten 3 Semester noch in Frankfurt studiert. Und Philosophie, ich habe mich in einem Anfall von jugendlichem Größenwahn im Abitur über Adorno prüfen lassen. Also ich hatte auch von Frankfurter Schule schon was gehört, als ich Abitur machte. Also ich hatte so ein bisschen Nietzsche, glaube ich, mal gelesen. Also das waren so, aber ich hatte keinerlei systematischere Idee, was philosophisches Denken ist, was Philosophiegeschichte ist. Und deshalb war ich am Anfang schon wahnsinnig ratlos, als ich da in diesen Seminaren saß und eigentlich nur zu dem Schluss kam, mein Gott, bin ich blöd. Also ich verstand wenig bis nichts.
Stimmt es eigentlich, dass Adorno ein Vorbild ist für Ihr Pseudonym, das Sie angenommen haben? Thea Dorn ist nicht Ihr wirklicher Name, ist ein Pseudonym, das Sie haben, seit Sie Anfang 20, Mitte 20 sind. Ne?
Als ich angefangen habe zu schreiben, ja. Vorbild ist vielleicht das falsche Wort, aber offensichtlich lässt er mich auch nicht los. Und so gesehen war es dann wahrscheinlich kein Zufall, als ich auf die Suche nach einem möglichen Pseudonym ging, als mein erster Roman erschien, 94, wo ich damals noch Studentin war. Ich hatte noch keinen Abschluss am Philosophischen Institut dann mittlerweile in Berlin gehabt. Und da dieser Roman am Philosophischen Institut der Universität Berlin, Freien Universität Berlin spielt, dachte ich, es wäre vielleicht besser, wenn die Leute nicht wissen, wer das geschrieben hat. Außerdem dachte ich auch damals nicht, dass ich Schriftstellerin werde. Ich wollte jetzt einfach erstmal mein Studium fertig machen und hatte eh keine Ahnung, was aus mir wird.
Wieso haben Sie den Namen eigentlich beibehalten?
Weil er dann plötzlich da war. Das war, wäre irgendwie, glaube ich, ein solches Chaos geworden. Also nach einem ersten, also ich hatte noch zwischendurch überlegt, weil ich hatte, das gab ein Missverständnis, wenn man so will, zwischen meinem Verlag und mir. Ich dachte, das ist wirklich ein lustiges Versteckspiel und keiner wird wissen, wer es ist. Und dann kam aber, ich hatte ja keine Ahnung, was Verlag ist, was es bedeutet, Bücher verkaufen zu wollen, hatte ich von allem keine Ahnung. Ich habe einfach ein Buch geschrieben und freute mich wahnsinnig, dass dieses Buch von einem Verlag angenommen wurde, dieses Manuskript. Und dann kam, ich wusste, okay, dass es Presseabteilungen gibt und dass es speziell Leute gibt, die sich um Lesereisen kümmern. Sowas hatte ich, ich war 23, ich hatte wirklich keine Ahnung. Und die fing mir dann eben an zu erklären, dass das aber ganz blöd wäre, auch für sie, für den Verlag, weil sie wollen ja schon ein paar Bücher verkaufen, wenn sie keine Interviews mit mir vermitteln können, wenn ich eben keine Veranstaltung, keine Buchpremiere, keine Lesungen machen kann. Also sie haben mich quasi dringend gebeten, ob ich nicht doch als die Autorin dieses Buches auftreten möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann ist es ja völlig sinnlos, dass da ein Pseudonym draufsteht, weil wenn ich auftrete, kann man das doch auch lassen. Da war aber bereits, da waren die Vorschauen, also die Ankündigung des Buches draußen, das Cover war gesetzt. Und damit war auf einmal dieser Name in der Welt. Und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, dass es mir mit diesem Namen eigentlich gut geht, dass der mir gut gefällt, dass ich ihn mag. Und dann bin ich bei ihm hängen geblieben.
Was haben dann Ihre Eltern gesagt?
Ich glaube, das war einer der ungefähr 150.000 Momente im Leben meiner Eltern, wo sie den Satz sagten, was haben wir falsch gemacht?
Und dann haben Sie Krimis geschrieben, ziemlich grausame.
Ja.
Hat Ihnen das Prädikat eingehandelt, Deutschlands brutalste Krimischreiberin?
Ja, ich weiß, ich glaube, das war die Zeitung mit den 4 Buchstaben, die das gefunden hat.
Die Frage ist ja, was ist brutal? Also brutal könnte auch die Perspektive sein, die Sie da als Schreiberin an den Tag gelegt haben. Zum Beispiel in Mädchenmörder, wo man als Leser einmal die Perspektive des Opfers einnimmt und dann wird das Opfer zur Täterin auch.
Ja, auch da. Ich habe es gern, wenn man die Welt nicht einfacher macht, als sie ist. Also ich bin eine strikte Gegnerin von allen Schwarz-Weiß-Schattierungen. Und der schlechte Kriminalroman ist natürlich das ideale Genre, um die Welt in die Guten und die Bösen aufzuteilen. Der kluge oder interessante Kriminalroman tut genau das Gegenteil. Der zeigt uns, dass es manchmal nur eines Wimpernschlags braucht und auf einmal sind die scheinbar Guten die Bösen und möglicherweise sind manchmal sogar auch die Bösen die Guten. Und mich hat in diesem Roman, da ist ja der Grundplot, ein junges Mädchen, das von einem Serienvergewaltiger und Serienmörder entführt wird, also in dessen Gewalt gerät. Und die entwickelt das, was man in der Psychologie das Stockholm-Syndrom nennt. Sprich, wenn sich ein Opfer anfängt, mit dem Täter zu identifizieren und am Schluss sich selber glaubt, dass es wahnsinnig in diesen Täter verliebt ist und dass dieser Täter das Tollste überhaupt ist. Und ich habe über dieses Phänomen verschiedene Texte gelesen, habe Berichte gelesen, also ich kannte das sozusagen aus einer eher akademischen oder analysierenden Literatur und fand das so gespenstisch einerseits und aber auch gleichzeitig so aufregend, dass ich dachte, und dafür ist ja Literatur da, dass man solche Erkundungsreisen in dieser eigentümlichen Parallelwelt der Kunst machen kann. Ich dachte, gerade weil ich erstmal sage, ich verstehe es auf den ersten Blick nicht, das Phänomen, wie es passieren kann, dass man denjenigen, der ihm das Schlimmste antut, was wahrscheinlich ein anderer Mensch einem antun kann, den eigenen Willen zu brechen, einen körperlich zu versehren, eben zu vergewaltigen, wie es sein kann, dass die eigene Seele, die eigene Psyche gewissermaßen feindlich, dass die zu dem überläuft. Und gerade weil ich es so gespenstisch finde und das Glück dann habe, eben Schriftstellerin zu sein, sagte ich, darüber muss ich einen Roman schreiben, das will ich erkunden. Und ich werde erst Ruhe geben, wenn ich es für mich so erzählen kann, dass ich am Schluss sage und der Leser, die Leserin hoffentlich auch. Es ist zwar fürchterlich, aber ich sehe jetzt, wie das passiert, wieso das vielleicht sogar zwangsläufig ist, dass unter solchen Bedingungen das stattfindet, was man theoretisch für undenkbar hält, nämlich, dass man gemeinsame Sache mit dem schlimmsten denkbaren Aggressor macht, den man sich denken kann.
Ist es eigentlich besonders spannend, Krimis zu schreiben oder ist das egal, also welches Projekt Sie gerade schreiben, also was für ein Buch Sie schreiben?
Ich habe jedes meiner Bücher oder auch Drehbücher oder auch Theaterstücke mit großer Leidenschaft geschrieben. Also sonst braucht man gar nicht anfangen mit dem Schreiben. Also wenn man die Idee hat, dass Schriftsteller sowas ist, wo man bequem daheim sitzt und ein bisschen auf seinem Laptop rumdaddelt und am Schluss ein schickes Buch in der Hand hat und Geld verdient, das kann man vergessen. Also Arnold Schönberg hat mal den schönen Satz gesagt, Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen. Und ich finde das einen ziemlich klugen Satz. Also wer nicht den Eindruck hat, er muss schreiben, aus welchen inneren Zwängen und Gründen auch immer, der soll es lassen.
Und was ist der Unterschied, ob man das eine oder das andere schreibt?
Das ist vor allem handwerkliche Unterschiede. Also ich habe ja dann auch relativ schnell aufgehört, das, was man so den klassischen Krimi, also den klassischen Ermittlungsplot, wo quasi am vorne das große Rätsel ist, das Verbrechen, und am Schluss ist es aufgeklärt. Also ich habe ja auch 2 Tatorte geschrieben, die ja im Wesentlichen nach solchen Mustern ablaufen. Am Anfang passiert ein Verbrechen, dann kommen die Ermittler ins Spiel, am Schluss weiß man, wer es gewesen ist. Das hat mich relativ bald angefangen zu langweilen, weil dieses Genre natürlich schon die Gefahr birgt, dass es auch da wieder eher zu Vereinfachungen führt, indem es nämlich diese merkwürdige Beruhigung am Schluss hat, na jetzt ist die Welt ja wieder in Ordnung. Also man könnte gewissermaßen polemisch sagen, der einzige Platz, wo im Augenblick die deutsche Welt noch richtig in Ordnung ist, ist der Tatort, weil am Anfang passiert was Furchtbares und nach 90 Minuten ist aber wieder Gerechtigkeit und so weiter hergestellt. Mit dieser Art, dass der Kriminalroman diese Art von Beruhigungsliteratur sein kann oder von Beruhigungsfilmen, wurde ich persönlich relativ bald unruhig. Deshalb ist zum Beispiel ein Roman wie Mädchenmörder auch formal gesehen wahrscheinlich kein Krimi, sondern weil es eben genau die fürchterliche Wendung nimmt, dass die, die man gerade bereit ist, obwohl sie einem vielleicht nicht die allersympathischste Zeitgenossin ist, die man gerade bereit ist zu akzeptieren, wenn sie einem ihre schlimme Opfergeschichte erzählt, dass man plötzlich akzeptieren muss, dass es im zweiten Teil so aussieht, als ob die in Wahrheit längst übergelaufen ist zum Täter und man sich dann fragen muss, ist sie nicht selber zur Täterin geworden? Da ist keine Beruhigung am Schluss. Und deshalb habe ich dann auch nach 2, 3 Büchern meinen Abschied von diesem Genre genommen, weil ich gemerkt habe, das glaube ich mir so selber nicht mehr. Ich glaube ehrlich gesagt, der Reiz, warum ich überhaupt beim Krimi gelandet bin, das habe ich mich oft gefragt, weil ich war nie eine große Krimileserin. Ich glaube, der Hauptreiz war, das hat was mit der Zeit zu tun. Ich habe ja angefangen in den frühen 90ern und das war die Zeit, wo das heikle Genre Frauenkrimi ja aufkam, also die gewissermaßen Avantgarde weiblichen Schreibens feministischer Literatur, und zwar durchaus mit einer breiten Wirkung, war auf einmal der Kriminalroman. Das hatte ein paar Jahre vorher vor allem in den USA angefangen. Auf einmal durften das auch Frauen.
Ah, da wollten Sie dabei sein.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das einer der Gründe war, weil ich auf einmal feststellte, und das war ehrlich gesagt auch einer der Punkte, wieso ich heute sehr glücklich bin, dass ich nicht in der Oper, sei es als Sängerin, sei es als Regisseurin gelandet bin. Weil ich mir natürlich schon, ich habe mit einer Kollegin, die Opernregisseurin ist, darüber neulich gesprochen, die sagt, was sind eigentlich die Stoffe, die mich als Frau angehen? Also was inszeniere ich denn da eigentlich die ganze Zeit? Und deshalb bin ich meinem guten Genius dankbar, dass er mich einen anderen Weg gelenkt hat, dass ich mir diese Art von Frauenfiguren, die jenseits aller erwartbaren Klischees und Normen sind, die durchaus auch eben über Stränge schlagen, eine Art von Zugriffigkeit und manchmal sogar eben auch Brutalität haben, die man einer Frau erstmal gar nicht zuschreibt, dass ich das in dieser Kunstwelt, in diesem geschützten Raum der Literatur ausleben konnte, hat mir, glaube ich, extrem geholfen und mich erstmal auch extrem befreit. Und dafür brauchte ich das Genre Kriminalroman, denke ich, heute.
Mit welchem Medium sind Sie eigentlich am liebsten so zugange? Ist das Fernsehen, ist das das Buch oder ist es der Wechsel?
Ich verwende manchmal das Bild, dass ich, glaube ich, eine eigenwillige Mischung bin aus Zirkuspferd und Grottenolm. Ich kann sehr, sehr gut Zeit mit mir alleine verbringen. Wenn ich das nicht könnte,
sich vergraben,
hätte ich nicht Bücher so viele geschrieben. Also zum Beispiel mein letzter Roman, Die Unglückseligen, da habe ich wirklich mich 2 Jahre eingegraben und bin gewissermaßen nur im Notfall vor die Tür gegangen. Das muss man als Schriftsteller können. Ein Schriftsteller, der nicht mit sich allein sein kann, wird kein Schriftsteller.
Aber Sie sind doch Rampensau.
Ja, oder ich sage, nenn's lieber Zirkuspferdchen. Also eben, man kann mich dann auch in die Manege stellen und dann trabe ich meine Runden und stelle mich auf die Hinterbeine und wiehere. Und ja, ich wollte Sängerin werden, ich wollte auf die Bühne. Das heißt also irgendeinen Drang. Also ich war eben jetzt nicht nur dieses introvertierte Wesen, was man am liebsten gar nicht so lichtscheu, was man am besten in ein Zimmerchen setzt und bloß nicht ansprechen.
Und Sie wollen Ihren Verstand gebrauchen.
Ja, also man muss ja irgendwo herkommen, dass ich eine große Anhängerin von Komplexitäten und Ambivalenzen bin. Und das hat wahrscheinlich was auch mit meinem eigenen Leben und meiner eigenen Persönlichkeit zu tun. Zu sagen, also das, ja, wie gesagt, ist wahrscheinlich eine Mischung aus Anlagen und aus, dass es eben auch gefördert worden ist. Also ich war sowohl das Kind, das mal mit Buntstiften in die Ecke hocken kann und dann war 5 Stunden Ruhe. Und gleichzeitig gibt es irgendwie so einen legendären Super-8-Film, wo ich bei irgendeinem bretonischen Trachtenfest irgendwie ein halbes Trachtenfestival bespaße, weil ich vorneweg tanze und vorneweg marschiere.
Stimmt, hatte die Familie das, ist immer in die Bretagne gefahren.
Ja,
ne?
Ich hatte das beides. Oper ist das Kraftwerk der Gefühle, vielleicht eine der irrationalsten Kunstformen, der exzessivsten, unbändigsten überhaupt. Gleichzeitig habe ich Philosophie studiert. Ich bin offensichtlich eine tiefe Anhängerin, oder es ist tief in mir verankert, dass ich glaube, dass Produktivität immer nur aus diesem Widerstreit von den scheinbar nicht vereinbaren Dingen entsteht.
Wie stark ist denn das feministische Engagement bei Ihnen? Es gibt ein Buch, das heißt Die neue F-Klasse, ist ein paar Jahre her. Sie nennen diese Frauen Avantgarde-Frauen. Das sind Interviews mit interessanten Frauen, die interessante und eigenwillige Lebenswege gegangen sind. Was ist das Besondere, wenn man als Frau solche Wege geht?
Naja, vieles ist ja seither noch mal normaler geworden. Also ich stamme aus einer Zeit, also mein Vater hätte theoretisch meiner Mutter noch verbieten können zu arbeiten. Also das muss man jüngeren Frauen vielleicht auch manchmal sagen. Das ist jetzt nicht 16. Jahrhundert, sondern bis in die Mitte der 1970er Jahre konnte in der Bundesrepublik, also im Westen, in der Bundesrepublik Deutschland hätte ein Mann, also eine Frau durfte nur Geld verdienen mit der Zustimmung des Mannes. Mein Vater war klug genug, dass er das nicht getan hat, da meine Mutter in den ersten Jahren die Familie ernährt hat. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo salopp gesagt die Mutter die Hosen anhatte. Meine Mutter hat mich intellektuell extrem geprägt, gefördert und geprägt. Und deshalb habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, dass ich in einer Gesellschaft groß werde, in der das keine Selbstverständlichkeit ist. Ich weiß noch genau, mich hatte mal eine Schulfreundin zum Mittagessen zu sich eingeladen und die fragte mich dann, meine Mutter hat gefragt, was du denn, wenn du morgen zum Essen kommst, was sie kochen soll. Und ich habe diese Schulfreundin eigentlich überhaupt nicht verstanden, wovon die redet. Also das Konzept, dass eine Mutter zu Hause steht und mittags kocht, erschien mir so absurd. Also wenn bei uns überhaupt jemand gekocht hat zu Hause mittags, dann war das der Vater. Und dann gab es Bratkartoffeln mit Spinat und Spiegeleiern. Und am Schluss war es immer verpfeffert, weil dann der berühmte Satz kam, aber irgendwas fehlt noch. Und dann wurde die Pfeffermühle ausgepackt. Also das ist meine Ernährungsbiografie, meine frühe. Und deshalb kam ich auch, als ich dann ins echte Leben, auch meine Schule war, also ich hatte wenig Lehrer von dem Typus, die gedacht hätten, dass damals noch Fräulein Scherer heißen. Also Fräulein Scherer ist irgendwie hier in diesem Fach zu nicht zu brauchen, weil es ja nur ein Mädchen. Das habe ich in meiner Schulzeit nicht erlebt. Und als ich auf einmal dann auch an Universitäten kam, die Erfahrung machte, ich sag was, null Reaktion beim Professor. Viertelstunde später sagt ein männlicher Kommilitone nach meinem Dafürhalten ziemlich exakt das Gleiche. Und auf einmal ist es ein wertvoller Beitrag, der lang diskutiert wird. Oder irgendwelche Männer, die ich vor den Kopf gestoßen habe, weil ich anscheinend nicht mich dankbar genug gezeigt habe oder nicht so begeistert war, dass sie mir irgendwie signalisieren wollten, dass sie mich fördern wollen oder was, sondern das für selbstverständlich hielt. Das sind alles Sachen, die ich nicht kapiert habe. Da musste ich tatsächlich erst 20, paar 20 werden, um zu kapieren, welche Mechanismen es natürlich versteckt in dieser Gesellschaft gibt. Und daraus kann man ja unterschiedliche Schlüsse ziehen. Also ich war dann aber immer eben eher eine Vertreterin des zupackenden Feminismus, dieses Feminismus. Also ich bin große Anhängerin von dem Buch von Svenja Flasspöhler, Die potente Frau, was jetzt gerade erschienen ist, was eben sagt, die Lösung von solchen Zumutungen, mit denen man als Frau nach wie vor konfrontiert ist, kann nicht unbedingt sein, primär daran zu arbeiten, zu sagen, die Männer müssen endlich einsehen, dass sie diese Zumutung uns nicht mehr, daran muss man auch arbeiten. Aber natürlich muss das erste Anliegen sein, zu erkennen, dass Frauen in Zustände versetzt werden müssen, so erzogen werden müssen, so sozialisiert werden müssen, dass sie aus eigener Kraft imstande sind, Männern Grenzen aufzuzeigen, sich durchzusetzen und sich zu wehren. Und das ist nach wie vor der Feminismus, zu dem ich auch heute stehe. Und in diesem Sinne bin ich natürlich eine Feministin.
Können Sie das alles?
Wenn ich auf der Höhe meines Witzes bin und auf der Höhe meiner Kraft bin, ja. In der Regel bin ich auch imstande, mich durchzusetzen. Und trotzdem, ich verstehe natürlich, wie demütigend oder verletzend es ist. Wir reden jetzt nicht über grausame Übergriffe und wir reden auch nicht über Verbrechen wie Vergewaltigung, sondern wir reden jetzt, und darum ging es ja auch in Teilen der MeToo-Debatte, einen doch vergleichsweise, also Alltagssexismus, der fürchterlich nervt und der überflüssig und der dumm ist. Aber da ist eben meine Strategie nicht, sich wieder hinzustellen und nach der großen Schwester oder dem großen Bruder oder sonst wem zu schreien,
der sagt, schützt
dem Staat im Zweifelsfall, der dann Überwachungskameras anfängt aufzuhängen, damit nichts Böses mehr passiert. Das halte ich für völlig verkehrt, sondern es muss darum gehen, dass Frauen so kräftig, so widerständig sind, dass sie sich dagegen wehren können. Klar, ich kann sagen, es ist alles Sexismus. Es ist auch am Schluss alles Sexismus. Aber ich glaube, dass man da sehr, sehr unterschiedlich drauf reagieren muss. Und zu meiner Idee von Frau sein im 21. Jahrhundert und wahrscheinlich früher auch schon gehört, dass zum Frausein dazugehört, dass man sich wehren kann.
Und man muss es selber machen.
Ja, aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich sage, ich glaube durchaus an Solidarität. Zum Beispiel einer der Artikel, die mich in der ganzen MeToo-Debatte am meisten berührt haben, eine Journalistin, die darüber schrieb, was sie sich etwas älter als ich, was sie sich am meisten vorwirft, wenn sie auf ihr Leben zurückblickt an der feministischen Front, dass sie sagt, wie oft habe ich es mitgekriegt bei Redaktionskonferenzen, bei Podien, bei sonst wo, dass da irgendwie doofe Bemerkungen gemacht werden über die jüngere Kollegin oder da Schlüpfrigkeiten und da was Blödes. Und was habe ich gesagt? Bin ich aufgestanden? Habe ich gesagt, werter Herr Kollege, was soll das mit der Jüngeren? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe im Zweifelsfall vielleicht sogar noch irgendwie verdruckst mitgelacht. Mhm. Und zu sagen, dass das furchtbar ist, da bin ich auch sofort dabei. Das heißt, das ist ja, manchmal wird das dann so missverstanden, dass es heißt, naja, Frau Dorn will irgendwie so einen Prärie-Egoismus predigen, wo halt jede Frau selber zuschlagen oder zutritt. Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine durchaus diese Form von Solidarität. Also wenn ich Zeugin werde, als mittlerweile nicht mehr ganz junge Frau, dass da Männer glauben, sie könnten es ausnutzen, dass sie eine unerfahrenere, jüngere Frau vor sich haben. Wenn ich das mitkriege, will ich mein Möglichstes tun, um auch zu sagen, sagen Sie mal eben, Herr Kollege, was glauben Sie hier eigentlich, wer Sie sind?
Sie leben ein unabhängiges, freies Leben. Hatte das einen Preis?
Naja, ich glaube nicht, dass auf dieser Welt in dem Sinne irgendwas umsonst ist. Warum sollte es auch? Ich habe wundervolle Freunde, ich habe einen wundervollen Lebensgefährten. Ich habe einen großartigen Vater, dem ich viel verdanke, dass ich die werden konnte, die ich geworden bin, weil er mir, auch wenn es die umgekehrte Geschlechterrollenverteilung vielleicht war, gewissermaßen eine emotionale Stabilität mit auf den Weg gegeben hat. Ich arbeite zu viel, daran gibt es keinen Zweifel. Keine Ahnung, wie lange eine Gesundheit sowas mitmacht, aber im Augenblick tut sie es.
Wie sieht der Arbeitstag von Thea Dorn aus? Ein ganz normaler Tag?
Es gibt keine ganz normalen Tage, das ist Teil des Problems. Ich kann über quasi normale Tage reden, wenn ich wirklich in Schreibklausur bin. Dann sieht mein Leben so aus, dass ich aufstehe, wann ich wach werde. Ich stelle mir dann auch keinen Wecker, also ich lasse meinen Schlaf. Das ist die große Freiheit, die ich mir gönne. Ich werde wach, wenn ich wach werde. Dann versuche ich ein wenig Frühsport zu treiben, um eben meinen schlecht gelaunten Rücken irgendwie bei Laune zu halten. Und dann setze ich mich an den Schreibtisch und dann schreibe ich so lange, bis ich umfalle. Und dann gehe ich ins Bett. Und dann ist das den nächsten Tag wieder so. So sieht mein Leben aus, wenn ich schreibe. Wenn ich so wie jetzt nicht an einem größeren Projekt sitze, sondern eben im Wesentlichen damit beschäftigt bin, durch die Landen zu ziehen und über das zu reden, was ich bereits geschrieben habe, dann verbringt man endlose Zeit in Zügen, an Bahnhöfen, in Flugzeugen. Man sitzt sehr, sehr viel in Rundfunkstudios, auf Podien, bei Lesungen. Und da ist jeder Tag anders. Und eigentlich ist es ja toll, dass das Leben so hoch unterschiedlich sein kann. Dieses Umstellen zwischen Grottenolm und Zirkuspferd ist natürlich nicht so ganz einfach. Wo ich auch merke, wenn die Übergangsphasen nicht lang genug sind, dann ist es auch immer mal wieder gefährlich, dass es mich auf der Kurve reißt. Aber ich bin mit meinem Leben, ich halte von dem Begriff glücklich nicht so viel. Ich finde, Glück ist ein überschätztes Konzept, aber wenn ich auf mein Leben gucke, finde ich es ziemlich richtig. Ich bin das komplette Gegenteil von frustriert, habe nicht den Eindruck, irgendwie in meinem Leben was zu versäumen oder zu verpassen. Ich bedauere es, dass ich zum Beispiel nicht genug Zeit habe, wandern zu gehen, dass ich so selten mit meinem Bruder zum Klettern komme. Das sind alles Sachen, die ich bedauere. Aber da ich ein erwachsener Mensch bin, weiß ich, dass man im Leben nicht alles haben kann. Und ich habe mich nun mal dafür entschieden, so wie es jetzt ist, dass ich mich in diese Projekte, die ich beruflich mache, mit Leidenschaft hineinhaue. Und dann weiß ich, dass da eben anderes auf der Strecke bleibt. Und dann ist das auch in Ordnung.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.